Ich hab den Mega-Ohrwurm schon seit 3 Tagen. Es ist ein uralt Lied von Nina Hagen. So richtig random. Das heißt, du hast den Farbfilm vergessen. Und das hab ich, weil ich habe letztens die Merkel-Doku geguckt auf Netflix, oder eine Merkel-Doku, die wurde mir da angezeigt. Und da wurde nochmal gezeigt, dass sie bei dem großen Zapfenstreich da sich dieses Lied gewünscht hat. Und dann wurde das Lied im Original gespielt. Und ich schwör's dir, seitdem krieg ich dieses fucking Lied nicht mehr aus meinem Kopf. Ich habe das jetzt auch auf der Arbeit angemacht. Du hast den Farbfilm vergessen. Das ist auch so einfach dieser Text. Ach, du hast den Farbfilm vergessen. Das ist von 74.
Ja, aber Mimi, also ganz ehrlich, du und Ohrwürmer. Leute, ja, wenn ihr die Mimi mal richtig nerven wollt, wenn ihr den mal richtig auf den Sack gehen wollt, ich glaube, deine Kollegen wissen das schon, dann sagt ihr einfach so 2 Sätze random von irgendeinem Lied.
Ja, das
einfach
ist
von
also
irgendeinem eisgekühlter Bommelunder.
Das wäre ja sogar schon zu viel. Ich hatte mal einen Kollegen, der wusste das auch, dass ich von allem einen Ohrwurm bekomme. Und der hat einfach nur den Satz gesagt. Er hat es nicht mal melodisch gesagt. Er hat einfach nur gesagt, ein belegtes Brot mit Schinken. Und da war vorbei.
Ein belegtes Brot mit Schinken.
Wirklich. Das, also wirklich, und das war einfach so.
Ja, toll, ja,
ich gucke ihn nur so an.
Jetzt werde ich heute Nacht von sowas träumen.
Ja.
Danke.
Und als er das gesagt hat, gucke ich ihn einfach nur so an. Ich sage, boah, du Arschloch. Weil der wusste es ganz genau. Und ich danach den ganzen Tag, oh, Kacke.
Ja, du bist aber auch echt. Es ist genauso wie, du hast auch manchmal, das ist eher so Tourette-artig bei dir, oder? Wenn ich an dir vorbeigehe und sagen würde, Umbrella, Ella, Ella. Und dann machst du direkt weiter.
Jetzt, wo du es sagst. Ja, du müsstest wahrscheinlich einfach nur Umbrella sagen. Und dann wäre ich direkt so. Und ich muss das
also
dann auch
Leute,
zu Ende
bitte
sagen.
Ihr müsst einfach bitte die nächsten Wochen meine Schwester richtig schön nerven. Die kann das mit so, so, so vielen Liedern. Und desto seltsamer die Lieder, desto länger bleibt der Ohrwurm.
Ja, das ist leider so. Aber das ist ja immer so bei Ohrwürmern. Aber ich muss
sagen, weiß manchmal gar nicht, wie dein Freund das aushält. Weil du einfach den ganzen Tag immer irgendwas vor dich her summst.
Ja, der macht die Tür zu.
Ich lieb dich. Ich lieb dich, Mozit.
Ja,
ich mach die Tür nicht zu. Ich sing mit. Dann macht mein Mann die Tür zu.
Ja, deswegen bin ich ja auch so gerne bei dir. Da kann ich sein, wie ich bin. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber wirklich, ich schicke dir später mal dieses Lied von Nina Hagen. Ich feiere das.
Nein, ich will es nicht hören.
Doch, ist mir egal. Dann spiele ich es dir halt vor, wenn wir uns sehen. Wir sehen uns ja in ein paar Tagen, von daher.
Hä, bis dahin hast du es vergessen. Dann mache ich einmal Umbrella.
Ich habe bis dahin immer noch diesen Ohrwurm. Ich wette mit dir, wirklich. Ach ja, Freunde der Sonne. Wie Essstörung.
So. Jetzt machen wir einen total gekonnten Schlenker zu unserem Thema, nämlich,
ja.
Mimi, hast du heute schon was gegessen?
Oh Gott. Tatsächlich habe ich heute noch fast gar nichts gegessen, aber das hängt damit zusammen, dass ich die ganze Woche Nachtschicht hatte und deswegen einen gestörten Rhythmus habe. Aber ich habe ein paar Cracker gegessen und ein halbes Brot. Kein Schinkenbrot.
Okay, das passt.
Ein Käsebrot.
Jetzt überhaupt nicht.
Käsebrot
zu
ist ein gutes
Thema.
Brot.
Oh Gott.
Ich bin, glaube ich, ein bisschen übermüdet.
Wenn du so zwischendurch so einfach mal so Anfälle kriegst, kannst du das dann noch rausschneiden?
Weiß ich nicht. Ah, ich sehe es schon, ey, im Shit kriege ich das gar nicht. Und auf einmal ist so ein ganz harter Cut, wo du dann auf einmal so, ha, ha, ha. Übrigens, Essstörungen sind richtig schlimm.
So, wir müssen jetzt mal ein bisschen seriös werden hier, Miriam.
Ja, ich weiß auch, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt schneiden soll. Vielleicht lasse ich einfach so. Wirklich, ohne Scheiß, ich lasse es jetzt einfach uncut drin. Ist mir egal. Das lasse ich jetzt. Muss auch mal sein, Leute, das ist die Realität. Was soll ich machen? Ich bin übermüdet und ein bisschen albern. Aber wir kriegen das heute alles hin, Freunde. Also, ihr habt es schon gesehen am Titel, es steht etwas Neues drin, und zwar Teil 1. Das hatten wir bisher noch nicht. Wir machen heute mal zwei Teile. Wir haben es gefühlt bei jeder Folge vorher überlegt, ob wir zwei Teile machen.
Ja, ist wirklich so.
Jedes Mal vor der Aufnahme. Sollen wir zwei Teile machen? Ja, aber eigentlich macht das keinen Sinn. Aber wie? Aber das wird dann wieder so lang. Und dann haben wir am Ende keine zwei Teile gemacht und unsere Folgen sind ja immer recht lang. Die längste Folge ist ja, glaube ich, eine Stunde 45 oder 50 oder so. Mhm. Und jetzt versuchen wir es einfach mal und machen mal zwei Teile draus, zwei kürzere Teile. Ihr könnt uns ja mal sagen, was ihr davon haltet.
Aber eine Überwindung. Wir sind nicht so der Fan von neuen Sachen ausprobieren und nicht wissen, wie es läuft.
Genau, aber wir dachten uns, wir versuchen es jetzt einfach mal und... Genau, wie ihr am Titel auch schon gesehen habt, wir sprechen heute über Essstörungen. Und zwar, um es genau zu nehmen, über die Anorexie, also die Magersucht, Essbrechsucht, die Bulimie und über das Binge-Eating. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das Binge-Eating gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also als du geschrieben hast, wir können ja dann über das und das und das reden, da hatte ich Binge-Eating als Essstörung überhaupt nicht auf dem Schirm, was mir mein beschränktes Weltbild auf Essstörungen gezeigt hat. Nämlich Essstörung gleich, Leute wollen dünn sein, hatte ich irgendwie im Kopf. Und deswegen finde ich es super, dass wir heute darüber sprechen. Denn du hast ja auch gesagt, das ist inzwischen auch so ein bisschen eins deiner Spezialgebiete geworden, also Essstörungen.
Leider ja, das war gar nicht mein Plan. Manchmal passieren ja so komische Sachen und dann ist man da auf einmal drin und dann fragt man sich, woran hat es gelegen?
Woran hat es gelegen, ja.
Also, die Essstörungen sind bei mir tatsächlich irgendwie so von hinten durch die Brust gekommen. Ich hatte eine Anfrage und das war überhaupt kein Thema, mit das ich mich auch gut auseinandersetzen konnte, von einem anorektischen Mädel. Und dann habe ich mich in das Thema reingedacht und habe dann gedacht, wie ich tiergestützt mit der arbeiten kann und so. Ja, und irgendwie habe ich das dann wohl nicht ganz verkackt, weil dann kamen auf einmal ganz viele Anfragen. Und dann kam irgendwann auch mal ein bulimisches Mädchen dazu. Ja, Binge-Eating ist tatsächlich eher im Erwachsenenbereich, eher bei den Müttern vertreten.
Du hast ja gerade gesagt, du hattest zwei Fälle von zwei Mädchen und Binge-Eating ist bei Müttern vertreten. Also würdest du sagen, dass es eher ein Frauenphänomen ist?
Ja, leider sind laut Statistik mehr Mädchen und Frauen betroffen als Männer und Jungs. Es geht viel um Kontrolle bei der Essstörung, egal bei welcher. Ich denke, es hat natürlich auch ein Stück weit mit der gesellschaftlichen Idee eines Frauenkörpers zu tun. Aber oftmals ist eine Essstörung entstanden, weil andere Kontrollverluste in der Vergangenheit da waren und oder das Gefühl von zu wenig Selbstwert da waren. Da gehen wir aber gleich noch in Ruhe drauf ein oder halt dann im zweiten Teil. Und ich glaube, die Jungs und die Männer haben einfach andere Wege, um damit umzugehen. Die Mädels und die Frauen, die zerstören eher so ja, sich selbst und sind so eher nach innen gekehrt, was das angeht. Und Männer haben andere Umgangsformen oftmals, denke ich, damit.
Ja, interessant. Aber wie du schon sagst, über die Ursache von Essstörungen sprechen wir später noch genauer. Hast du einen Anfangsfall dabei?
Ja, natürlich. Das war einer meiner ersten Fälle mit dem Thema Essstörung und es war auch direkt ein sehr außergewöhnlicher Fall. Es war nämlich kein junges Mädel. Ich wurde angefragt von dem Jugendamt, was nicht mit psychischen Erkrankungen arbeitet. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, da hatte ich auch schon selber Kinder, mit einer werdenden Mutter zu arbeiten, die bereits schon sichtbar schwanger ist. Mhm. Klar, mache ich gerne so. Und dann kam aber am Anfang noch nicht so ganz das Thema raus, nur dass die Mutter sich halt selber gemeldet hat und dass sie überfordert schien und dass sie dringend Hilfe gebraucht hat. So, und dann wollten die natürlich nicht lange fackeln und haben mich dann gefragt. Und dann kam aber später raus, dass die Mutter totale Problematik mit ihrer Schwangerschaft und mit der Veränderung ihres Körpers hat, weil sie essgestört ist. Sie litt unter, und jetzt sage ich es einmal korrekt, Anorexia nervosa, Wir sind nicht bei Harry Potter. Das ist die Anorexie.
Wingardium Leviosa.
Ja. Anorexia nervosa. Das ist also wirklich, ich muss dann auch immer an Harry Potter denken.
Ja.
Umgangssprachlich nennt man das ja Magersucht. So werden wir das jetzt heute auch nennen. Genau. Und sie hatte halt totale Probleme damit, dass unter der Schwangerschaft natürlich der ganze Körper sich verändert.
Mhm.
Und sie war sich dessen aber total bewusst und wollte dann Hilfe haben. Aber das war auch tatsächlich ein sehr seltener Fall, wo es halt um Essstörungen bei den Müttern geht.
Mhm.
Und dann zu gucken, dass die Essstörung sich dann halt nicht auf das Kind überträgt.
Mhm.
Das ist halt doppelt schwer, weil die haben eine verzerrte Wahrnehmung vom Körperbild. Und auch wenn sie quasi Probleme damit hatte zu essen, ja, dem, also das sind so viele Probleme mit dabei, ne, mit dem Kind zusammen zu essen, richtige Mengen zu essen, dem Kind nichts Falsches vorzuleben. Das war wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Akt. Sie hat es ganz gut hingekriegt. Ja, also sie hat immer noch die Probleme, aber im Moment braucht sie meine Hilfe nicht. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal, wenn das Kind älter ist.
Mhm. Ja, interessant. Vor allem in der Schwangerschaft braucht man ja besonders viele Nährstoffe für das ungeborene Kind. Und dann passiert natürlich das, was ein essgestörter Mensch oder ein Mensch mit Anorexie nicht will, nämlich der Bauch wird dicker.
Genau.
Und das stelle ich mir schon echt sehr, sehr schwierig vor.
Grundsätzlich ist es ja so, dass es mehr als diese drei Essstörungen gibt, die wir heute hauptsächlich behandeln werden. Der zentrale Punkt einer Essstörung ist ja, dass die ständigen gedanklichen und emotionale Beschäftigung mit diesem Thema Essen passiert. Das ist total wichtig zu wissen, weil es auch sein kann, dass Menschen, die wir beide kennen, die überhaupt nicht in Anführungszeichen essgestört aussehen, aber eine heftige Essstörung haben.
Mhm.
Weil deren ganzen Tagesablauf sich darum dreht, was esse ich wann, wie viele Kalorien hat das, kann ich mir das noch leisten, was esse ich morgen, und sobald die quasi das Mittagessen gegessen haben, geht es schon darum, kann ich einen Snack, kann ich nicht.
Mhm.
Oh Gott, meine Kollegen gehen essen, kann ich das machen, kann ich nicht. Also so, ne, das ist einfach total wichtig. Und dann haben wir ja gesagt, gibt es einmal die Magersucht, einmal Bulimia nervosa, die Bulimie. Das Binge-Eating, das sind Essattacken mit Kontrollverlust, wo man einfach auch kein Sättigungsgefühl mehr hat. Das kommt eher im Erwachsenenalter vor. Dann haben wir noch die Adipositas, das Übergewicht. Das ist natürlich auch eine Essstörung.
Mhm.
Dann gibt es einmal, und da zähle ich erschreckenderweise auch zu, psychogener Appetitverlust bei Stress. Auf meiner eigenen Hochzeit habe ich eine Kartoffel gegessen, den ganzen Tag.
Ah, aber das haben viele,
oder? Wenn ich super gestresst bin, esse ich nicht, ja.
Mm. Aber das höre ich tatsächlich häufig.
Ja, das ist ja auch nicht so wirklich gesund, ne?
Also stressbedingtes Nicht-Essen oder dieses Vergessen zu essen. Und das ist auch schon eine Essstörung, okay, krass.
Es geht ja darum, ne, also natürlich um diese ständige und gedankliche und emotionale Beschäftigung, aber du hast ja dann gar keine Beschäftigung quasi damit. Das heißt, es ist ja, geht ja in Richtung Verdrängung, und das ist ja nicht normal, nur eine Kartoffel zu essen.
Mm. Aber es ist ja wahrscheinlich so wie bei so vielen Sachen, so wenn das halt mal alle paar Monate vorkommt, dann ist es halt jetzt nicht lebenseinschneidend.
Ja, genau.
Und genau, also das kann man jetzt, denke ich, nicht mit so einer klassischen Anorexie gleichsetzen. Ja.
Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja jetzt generell über, ne, was wird als...
Was es alles gibt. Ja.
Genau. Und dann gibt's etwas ganz Spezielles. Da hatte ich in den letzten 11 Jahren nur 2 Fälle von, nicht organische Pika. Bei Erwachsenen ist das. Also Essen von Dingen, die nicht Lebensmittel sind.
Ah.
Haare sind häufig. Ich hatte aber auch schon mal eine, die hat eine Gabel verschluckt oder Löffel oder Türklinken. Also kleine Türklinken.
Da habe ich schon ganz crazy Beiträge drüber gesehen, über Leute, die irgendwie Sand essen und süchtig danach sind, Sand zu essen und so und sowas.
Genau. Das ist das Pika-Syndrom.
Hm, interessant.
So, das sind quasi die Essstörungen, die mir bekannt sind. Und wir werden ja uns über die ersten 3 heute am meisten unterhalten. Aber nur, damit ihr es mal gehört habt, Leute, ne?
Es ist tatsächlich so, dass die Anorexie, die Magersucht, die Essstörung ist, die am häufigsten vorkommt in Deutschland oder die auf jeden Fall am häufigsten dokumentiert ist. Das muss man ja immer dazu sagen. Anorexie ist, würde ich jetzt sagen, fast die bekannteste Essstörung, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich finde auch, über Anorexie wird auch am meisten gesprochen, sieht man am häufigsten in irgendwelchen Filmen. Ich muss jetzt auch zum Beispiel an das Musikvideo von Christina Aguilera denken. Kennst du noch dieses von I Am Beautiful? Mhm. Da ist ja auch ein magersüchtiges...
I am beautiful.
No matter what they say. nicht abschalten, bitte, Leute. Bleibt dran. genau, da ist ja auch zum Beispiel ein vermeintlich magersüchtiges Mädchen zu sehen. Und mit diesem Bild, total abgemagertes junges Mädchen, verbindet man irgendwie Magersucht. Wobei das auch Bulimie sein kann. Aber irgendwie habe ich zumindest persönlich das Gefühl, dass man dann sofort an die Magersucht denkt. Ist denn auch, jetzt wenn du so deine Fälle betrachtest, Magersucht auch die häufigste Essstörung oder ist das irgendwie verzerrt?
Also entweder ist es die Magersucht tatsächlich oder es ist so ein Punkt nicht näher bezeichnet. Also Essstörung nicht näher bezeichnet. Das sind alle Essstörungen, die nicht in diese diagnostischen Kriterien für eine spezifische Essstörung wie Anorexie oder Bulimie reinkommen.
Die Definition von Magersucht ist, denke ich, allen klar. Wir sagen es jetzt trotzdem nochmal. Es ist eine schwerwiegende und meist langwierige Erkrankung, die unbedingt behandelt werden muss. Und es ist eine krankhafte Essstörung, die häufig mit starkem Gewichtsverlust einhergeht und anhaltendem Untergewicht, wobei die Betroffenen ein verzerrtes Körperbild haben und deshalb nicht mehr rational einschätzen können, ob sie wirklich untergewichtig sind oder nicht. Also es ist quasi dieses krankhafte Streben nach dem Dünnsein und dabei vergessen oder verlieren die Betroffenen den Sinn, den rationalen Sinn dafür, wie dünn sie denn schon wirklich sind und dass es halt krankhaft ist.
Mhm. Ja, genau. Dabei kann es sein, dass die Menstruation ausbleibt, wenn die ein gewisses Gewicht haben. Und bei den Jungs kann ein Potenzverlust entstehen.
Mhm.
Das Wichtige über Magersucht zu wissen ist, dass es ein selbst herbeigeführter Gewichtsverlust ist.
Mhm.
Also, dass es nicht durch Krankheit quasi entsteht. Ne? Weil ich hatte mal eine Freundin, die kennst du auch aus meiner Jugend, die war extremst dünn, dünn. Und die hätte gerne ein bisschen mehr auf den Rippen gehabt und die hat man immer damit aufgezogen, dass die halt ja magersüchtig wäre und so.
Mhm.
Und die hat echt, also die hat Portionen gegessen, also unglaublich war das.
Mhm.
Die wurde einfach nicht mehr und die hat extrem darunter gelitten, dass sie halt immer in diese Schublade reingeworfen worden ist und sie hätte gerne halt mehr gewogen.
Mhm.
Ne? Und genau, also da muss man echt vorsichtig sein. Nur weil Leute so aussehen, heißt es nicht, dass sie genau das sind. Und ganz, ganz, ganz viele, denen man es nicht ansieht, die sind sehr, sehr krank.
Mhm.
Die Magersucht fängt häufig um das 14. Lebensjahr an. Einzeln gibt es das auch in der Grundschule, aber in der Regel wirklich mitten in der Pubertät. Wenn der Körper anfängt, sich zu verändern, wenn man eher nach außen orientiert ist und nicht mehr so sehr bei der Familie, wenn man versucht, einem Bild irgendwie gerecht zu werden, Freunden zu gefallen. Social Media ist ein ganz großes Thema. Es gibt so Pro-Ana-Gruppen, also Pro-Anorexie-Gruppen, das sind dann Pro-Ana-Gruppen, wo die sich gegenseitig so pushen, um noch dünner zu werden und noch heftiger abzunehmen und sich gegenseitig Tricks erzählen, wie die beim Wiegen bescheißen können.
Mm.
So, ne? Und welche tollen Tricks und dass die Mama das ja nicht gemerkt hat und dass der Therapeut das nicht gemerkt hat. Und hahaha, wie witzig. Ich habe mal wirklich einen krassen Einblick bekommen dürfen durch eins meiner Anna-Mädels.
Anna, also mit Anna-Mädels meinst du Anorexie-Mädels?
Genau,
Genau. Ich nenne tatsächlich die Anorexie bei meinen Mädels auch nur, ach, ist Anna wieder groß da. Also ich nenne die tatsächlich auch Anna. So, wir haben ja schon ganz oft über das Phänomen gesprochen, dass es einfacher ist, etwas outzusourcen von einer Persönlichkeit. Das ist bei Essstörungen natürlich nicht anders. Und das nutze ich sehr gut, weil die Betroffenen oft auch wirklich verzweifelt sind. Also Magersucht hat eine sehr hohe Sterblichkeitsrate. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe panische Angst davor, dass meine Kinder daran erkranken. Panische Angst. Weil ich ja jeden Tag sehe, was das mit Familien macht, was das mit den Betroffenen macht und was das für ein fucking Kampf ist. Wirklich, das ist einer der schlimmsten Krankheiten überhaupt.
Ich habe zu dem Thema natürlich auch zur Vorbereitung, aber schon vorher sehr viele Reportagen darüber geschaut und auch Filme. Und diese Verzweiflung ist echt immer, also das habe ich auch gemerkt, ein sehr großer Aspekt häufig, dass die Menschen so gepackt sind von dieser Essstörung und sich dann auch manchmal selbst verarschen, dass es ihnen dann wieder gut geht. Oder auch, wie du schon gesagt hast, so gepackt davon sind, dass sie dann anfangen zu manipulieren, zu lügen, den Therapeuten anzulügen, dann Sachen irgendwo verstecken, ne, wenn es auch um andere Essstörungen dann geht, dann irgendwie Essen irgendwo verstecken oder so, oder die Tabletten verstecken, sich die Sonde rausziehen, was weiß ich was. Also diese Störung, mein laienhafter Blick jetzt, dass das wirklich so eine selbstzerstörerische Krankheit ist, weil sie auch A, den Körper extremst angreift, aber halt auch eben die Psyche. Also, dass du da selbst nicht mehr rauskommst und dich selbst auch so fertig machst mit dem Blick in den Spiegel, mit dem Blick auf die Waage. Also, ich finde das eine ganz, ganz furchtbare Krankheit und kann sehr verstehen, dass du da Sorge hast, dass deine Kinder das bekommen. Weil, und da werden wir auch noch drüber sprechen, ist ja nicht ausgeschlossen ist, dass man das bekommt. Also es gibt ja keinen Fahrplan, okay, wenn du das und das und das machst, dann bekommen deine Kinder keine Magersucht oder so. Das gibt es ja nicht. Da werden wir aber auch nochmal drüber sprechen, aber ich habe auf jeden Fall mein höchstes Mitgefühl mit allen Betroffenen und auch mit betroffenen Familien. In den ganzen Beiträgen und Dokus, die ich geschaut habe, hieß es auch immer, das ist XY, ich sag mal Annika, die hat seit 4 Jahren Magersucht und ist jetzt schon das 7. Mal in der Klinik. So.
Ja, genau. Ne?
Und so war es halt die ganze Zeit. Da war ein Mädchen in einer Reportage, die hat das seit der 2. Klasse. Sie hatte das die Hälfte ihres Lebens.
Das Ding ist halt, dass das auch sehr verlockend ist. Also meine Arbeit mit den magersüchtigen Mädels ist häufig auch ein Stück weit therapeutisch und fast immer arbeite ich mit Therapeuten zusammen, dass die dann auch zur Therapie gehen und zu mir und wir wirklich gucken, wofür brauchst du die Essstörung? Wofür brauchst du das? Um dann zu gucken, von unten quasi erstmal nachfüttern und eine Basis schaffen, um dann erstmal ein Verständnis davon zu bekommen und dann zu schauen, okay, bist du bereit, überhaupt die loszulassen? Viele Mädels wollen das gar nicht. Weil wenn sich der ganze Alltag darum dreht, Kalorien zu zählen, dann können die sich einfach auch wenig Gedanken über andere Probleme machen. Das hat einen schönen Nebeneffekt. Und manche finden Hungern auch schön. Also die vermissen das dann, wenn der Gas ist, auch eine Art der Selbstverletzung.
Also die Willenskraft ist ja eigentlich unser stärkstes Gut. Also das ist ja bei so vielem so. Wenn du das wirklich willst, dann machst du das und dann macht es dir auch nichts aus. Und ist es nicht auch so, dass die irgendwann dann kein Hungergefühl mehr haben? Also
irgendwann. Aber die ersten Wochen nicht. Die ersten Wochen haben die dieses Hungergefühl, dann fühlen die dieses Hungergefühl, die lieben das. Die fühlen sich dadurch lebendig. Die spüren sich selbst durch dieses Zusammenziehen des Bauches. Und ich habe auch ein paar gute Tipps bekommen von einer Betroffenen, wie man präventiv einfach gucken kann, dass die Kinder vielleicht so spät wie möglich erst mit solchen Themen in Verbindung kommen. Und Social Media und Handynutzung und Internet generell ist ein ganz großes Thema. Da kommen wir aber auch später noch zu. Also es gibt echt ein paar Red Flags, auf die man achten sollte. Und man kann ein bisschen präventiv schauen, um die Kinder dazu stärken, dass sie da nicht so anfällig sind. Aber wie du schon gesagt hast, wenn meine Kinder irgendwann das Gefühl haben, Mama, also spätestens in der Pubertät, ich habe eh von nichts einen Plan, dann kann ich nur beten und hoffen, dass was hängen geblieben ist von dem, was ich dir mitgegeben habe. Und wenn nicht, dann nicht. So, Aber es ist schon so, dass auch Studien belegen, dass ein gewisser Teil von Jugendlichen eher da reinrutscht als ein anderer. Zum Beispiel ist es bei Betroffenen oft so, dass die sehr leistungsorientiert sind, dass die große Versagensängste haben. Sie gedanklich, das haben wir gerade schon gesagt, oft damit beschäftigt sind, Kalorien zu zählen und denen das eine unheimliche Sicherung gibt. Mhm. Die essen oft nicht mehr gemeinsam mit der Familie. Also daran kann man zum Beispiel auch als Elternteil fühlen, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Die kochen aber sehr häufig für andere, essen das aber nicht.
Ah.
Und das ist super tricky, weil das ein schleichender Prozess ist. Wie viele Familien, da ist das so, dass die Jugendlichen gar keinen Bock mehr darauf haben, mit den Eltern zusammen zu essen, weil die keine Ahnung, ne, sage ich jetzt mal, also Klassiker, mein Mädel hat gerade die 12, fängt mit dem Abi an und da geht es einfach vom Stoff her klack, 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 klack. Die muss einfach unfassbar viel tun und sagt dann, boah, nee, ich will lernen und verzieh mich oben aufs Zimmer und esse da. Die Eltern denken ja, wir wollen die nicht davon abhalten. Mhm. So. Und seltsam, und die gucken auch, der Teller ist danach immer leer. Die hat aber nicht gegessen.
Mhm, die hat das dann weggeschmissen.
Und dann haben die gesagt, ja, aber Frau Kutsch, wie kann denn mein Kind anorektisch sein? Die kocht für uns immer. Ja, haben sie denn gesehen, ob das Kind das selber isst? Ja, darauf haben wir natürlich nicht geachtet. Ja, natürlich habt ihr darauf nicht geachtet. Würde ich auch nicht.
Mhm.
Man geht ja davon aus, dass das ein normaler Umgang mit dem Essen ist.
Aber das heißt, dass die das dann wegschmeißen? Oder was, oder?
Ja, ja, die hat das also dieses Mädchen hat das zum Beispiel in eine Tüte getan und hat das dann am nächsten Tag, wenn sie zur Schule gegangen ist, also in die Schultasche getan und dann weggeschmissen, ja. Damit es auch nicht im Zimmer ist. Schlau.
Das finde ich jetzt interessant, weil das habe ich auch häufig gelesen, dass die Betroffenen das dann anfangen zu vertuschen. Mhm. Und Essen heimlich wegschmeißen, dass sie so tun, als wenn sie essen, dass sie Ausreden finden oder dass sie sagen, ich habe schon gegessen, ich habe draußen gegessen oder irgendwie sowas. Wer unsere Folge Sucht gehört hat, da sprechen wir ja auch darüber, dass das ein Suchtmerkmal ist. Also dass Süchtige anfangen, den Konsum, wenn es jetzt um Drogen geht beispielsweise, zu vertuschen. Und das dann zu verheimlichen, weil sie selbst schon wissen, dass das eigentlich schon ein Missbrauch ist. Das müsste ja dann hier quasi der gleiche Mindset sein, oder? Dass die Betroffenen dann schon wissen, okay, das ist jetzt nicht mehr die Norm, aber die haben dann wahrscheinlich das Gefühl, ja, mich versteht dann keiner.
Die schämen sich auch. Und das Schlimmste ist ja, dass es ja zuerst sogar positiv bestärkt wird.
Mm.
Boah, Mimi, hast du abgenommen? Super siehst du aus. Nee, was bist du lecker schön. So, ne? Mm-hmm. Und dann wird das ja natürlich noch mehr bestärkt und noch mehr bestärkt. Und irgendwann, viele sagen dann, es hat dann auch angefangen mit, ja, ich wollte ein bisschen abnehmen. Und dann wurde es aber ein Selbstläufer. Und dann kommt man da nicht mehr raus. Und man merkt es leider ja auch erst aufgrund von Müdigkeit, aufgrund von maximalen Gewichtsverlust, sodass es schon so ist. Also die fangen ja auch an, dann sackige und weite Klamotten zu tragen.
Ja.
Die tragen ja dann gar nicht super krasse, körperbetonte Sachen.
Ja, und das finde ich auch, das habe ich noch nie verstanden, weil im Selbstbild von Magersüchtigen ist es ja so, sie denken, sie sind nicht schön, sie denken, sie sind zu dick und müssen weiter abnehmen, weil sie erst dann schön werden. Mhm. Und normalerweise ist es ja so, oder bei mir ist es zumindest so, wenn ich mich besonders schön fühle, dann habe ich auch ein ganz anderes Auftreten. Dann bin ich, dann will ich das zeigen, dann bin ich irgendwie laut und fühle mich wohl und bin dann präsenter. Und das ist ja auch häufig so, dass Leute, die sich dann wohlfühlen, die abgenommen haben, dass die dann auch ein ganz anderes Auftreten haben und selbstbewusster sind und das dann feiern und zeigen. Und das ist ja bei Menschen mit Magersucht eben nicht so, sondern sie fangen an, das zu verstecken. Sie fangen an, weite Kleidung zu tragen, sich zu verstecken, die Ärmel runterzuziehen. Und das finde ich irgendwie so seltsam. Und das kommt halt irgendwie in meinen Kopf nicht rein, weil eigentlich müssten sie es doch dann erst recht zeigen, wenn es ihrer Meinung nach jetzt schön ist, oder nicht?
Nee, weil sie kommen ja nie zu dem Ideal, wo es schön wird. Das ist es ja. Da steht dann vor dir Özlem das Klappergestell und du denkst so, alter Schwede, Özlem, also keine Ahnung, eine Pizza wird dir jetzt auch gut tun. Und die fängt dann an, dir voller Überzeugung zu sagen, nee, guck mal hier, und dann zieht die ein bisschen Haut und sagt, das muss noch weg, dann fühle ich mich gut. Die kommen ja nie an den Punkt, dass die denken, tschakalaka, hier wird dumme. So, sondern die haben ja immer eher das Gefühl, hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und dann ist gut. Und dann ist das dann wieder und dann, oh nee. Die haben ja wirklich eine Körperschema-Störung.
Mhm.
Da gibt es auch ganz tolle Videos und im Internet ganz tolle Bilder zu, wie die sich im Spiegel sehen. Und es gibt ein paar tolle Therapieansätze, wie man die wieder zurück in die Realität holt. Das kann man aber auch nur machen, wenn die eine gewisse Einsicht haben, gesund werden wollen und schon gewisse Schritte durchlaufen haben. Weil, wenn die dann zum Beispiel sagen, wenn ich dann zu der sagen würde, Özlem, sag mal, wie dick schätzt du dein Handgelenk? Dann macht die dann da, keine Ahnung, so, ich sag jetzt mal, wie zeige ich euch das denn jetzt, so Unterarmdicke. Und dann soll die das aufzeichnen. Und dann messen wir das, wie dick das richtig ist. Und dem kann sie ja dann nicht mehr entfliehen, weil das ist ja die Realität. Und dann sind die total geschockt. Und ich auch oft, wie groß diese Unterschiede sind. Was sie schätzt, wie groß ihr Handgelenk ist, was für einen Umfang das haben soll und wie dick es dann tatsächlich ist. Und das kann man halt mit allem Möglichen machen, ne? Aber das muss halt gut therapeutisch begleitet werden. Das soll nicht einfach mal so zwischendurch gemacht werden. Also es ist wirklich ein heikles Thema.
Es gibt übrigens eine ganz tolle Doku vom NDR zu dem Thema. Verlinke ich euch auf jeden Fall. Da ist eine Reporterin, geht in eine Essklinik, die selbst als junges Mädchen magersüchtig war. Und dann aus ihrem alten Tagebuch liest. Also unglaublich eindrucksvoll, kann ich euch nur empfehlen. Also verlinke ich euch auf jeden Fall. Und da in der Klinik ist auch ein Mädchen, die erzählt, dass sie irgendwann so Angst hatte vor Kalorien, dass sie nicht mal mehr in den Supermarkt gehen konnte. Wenn sie im Supermarkt an zum Beispiel dem Joghurt-Kühlregal vorbeigelaufen ist, hatte sie Zusammenbrüche, weil sie das Gefühl hatte, sie nimmt nur zu, wenn sie dran vorbeiläuft. So die Kalorien fliegen ihr entgegen und sie hatte einfach eine absolute Überforderung in diesem Supermarkt. Und also wirklich, schaut euch diese Doku an oder diese Reportage an, weil was diese Mädchen da erzählen, gibt so tiefe Einblicke in die Psyche von diesen Betroffenen, wo man sich wirklich denkt, wie kann das sein? Also, und die sagen selbst auch, ich weiß, dass das Gaga ist. Ich weiß, dass das nicht rational ist, aber ich kann da nichts gegen tun. Da war auch ein anderes Mädchen, die hat sich 10, 15 Mal am Tag gewogen. Die ist ins Bad gegangen, ist auf Toilette gegangen, hat sich dann wieder gewogen und hat sich vor und nach dem Händewaschen gewogen. Wo die Reporterin dann auch gesagt hat, ja, aber also, was soll denn da passiert sein während des Händewaschens? Keine Ahnung, aber ich musste das quasi die ganze Zeit checken, die ganze Zeit mein Gewicht checken, die ganze Zeit. Also unfassbar, unfassbar, was in dieser Psyche vorgeht und auch unfassbar, wie tiefgreifend diese Störung ist. Also es geht nicht nur darum, die wollen einfach ein bisschen abnehmen und kommen dann da nicht mehr raus, sondern so all das, was damit zusammenhängt. Also wirklich, wirklich eindrucksvoll.
Ja, ich glaube, es ist halt so ein bisschen wie du, wie das bei der Sucht auch war, Mimi. Das habe ich mit einem Mädchen auch, die auch gesagt hat, die ist jetzt wieder stabil und schafft es auch ganz gut ohne Kalorien zählen. Aber das ist nun mal jetzt ihre Achillesferse. Und immer wenn die Stress bekommt, kriegen Raucher den Drang zu rauchen, so Alkoholiker den Drang zu trinken und sie den Drang, ihr Essen zu kontrollieren. Das wird sie lange begleiten. Es gibt wenige Menschen, wo das nicht so ist, wo die irgendwann wirklich sehr, sehr schön und gut wieder leben können. Aber ganz, ganz viele, die haben dann, sind dann auch irgendwann Elternteil und ne, das ist alles in Ordnung und die sind erfolgreich in ihrem Job. Und dann kommt so etwas wie Schwangerschaft und auf einmal kommt's Peng. Mhm. Oder eine Trennung und ne, dann kommt's vielleicht wieder hoch. Es kann sein, weil der Körper ja schon mal gemerkt hat und der Geist auch, dass dieses System funktioniert, um alles andere auszublenden. Also die Körpersignale werden überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Die kriegen überhaupt dann ja auch nicht mehr mit, wenn die schwach werden. Mhm. Und wenn die anfangen, irgendwie Blödsinn zu reden oder sich nicht mehr in der Schule konzentrieren können. Und da fängt es meistens an, wo dann auch das System aufmerksam wird. Mhm. Also die fangen an, richtig abzunehmen. Die fangen an, in der Schule keine Leistung mehr zu zeigen. Oder einen Leistungsabfall in der Schule und bei den Noten. Auch in den ganzen, viele haben dann auch noch irgendwelche sportlichen Hobbys. Da können die dann auch keine Leistung mehr zeigen. Und dann irgendwann können die auch ihr kompensatorisches Verhalten nicht mehr verstecken. Mhm. Dann ist es aber meistens schon echt chronifiziert. Also dann haben die meisten das schon ein Jahr, anderthalb Jahre.
Was meinst du mit kompensatorischem Verhalten?
Kompensatorisches Verhalten ist zum Beispiel Sport, also Bewegungsdrang. Ich hatte ein Mädchen, die gegessen hat und hatte danach extrem Bewegungsdrang, um das Gefühl zu haben, die Kalorien wieder abzubauen. Mhm. In Corona-Zeiten haben die dann ihr Zimmer zum Fitnessstudio umfunktioniert und haben nachts, hat sich einen Wecker gestellt und hat dann irgendwie richtig Sport gemacht, weil damit die Eltern das nicht merken, weil die über Tag schon gesagt haben, du machst aber viel Sport. Mhm. Kauen und Ausspucken ist auch ein gängiges kompensatorisches Verhalten. Mhm. Wenn wir gleich über Bulimie sprechen, das ist ja, das Kotzen ist ja auch ein kompensatorisches Verhalten. Mhm. Und Abführmittel oder Entwässerungsmittel.
Ah, dass ich das gar nicht erst im Körper ansammeln kann.
Genau, ja. Mhm. Ja. Das sind also alles Verhaltensweisen, mit denen die quasi das, was sie zu sich genommen haben, kompensieren wollen. Mhm. So, das nennt man kompensatorisches Verhalten bei Essstörungen. Und Bulimie und Anorexie, die haben dieses kompensatorische Verhalten und dieses Binge-Eating nicht. Ich will noch kurz über die Langzeitfolgen von Anorexie sprechen. Also Langzeitfolgen, die sind auch, können auch wirklich echt verheerend sein, ist wirklich eine Störung der Fruchtbarkeit. Ich weiß nicht, ob ihr Dschungelkönig, nee, wie heißen die denn hier? Ab in den Dschungel?
Ab in den Dschungel?
Wie heißen die?
Du guckst so viele Kinderfilme. Es gibt einen Kinderfilm, der heißt Ab durch die Hecke. Aber das, was du meinst, ist das Dschungelcamp.
Dschungelcamp, genau.
Ich bin
genau,
ein Star, holt mich hier raus.
Ja, ja, genau. Da war das auch ganz kurz Thema. Da hatte eine von denen ja Angst, wegen dem Essen auch wieder angetriggert zu werden.
Ah.
Und da war es so, dass die quasi auch wirklich schon Störung der Fruchtbarkeit hatte. Und ich weiß es nicht mehr genau, wenn ich jetzt irgendwelche Fake-Infos streue. Ich glaube, sie hat entweder Angst um ihre Fruchtbarkeit oder ist schon nicht mehr fruchtbar oder irgendwie sowas. Mhm. Das wurde danach nicht gut aufgearbeitet. Da hätte man schön ein paar fachliche Infos reinmachen können, weil das ja ganz viele Leute sehen und sehr niederschwellig ist, um so ein bisschen Prävention zu betreiben. Aber naja, ist halt nicht, ne?
Da hat das Format, glaube ich, kein Interesse dran.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich dachte so, hey, du!
Infos für die Betroffenen.
Bitte! Ist so wichtig.
Dazu gehört ja auch schon, dass man dann seine Tage nicht mehr bekommt und so, ne?
Genau. Und das kann halt auch langfristig so sein, ne? Also auch wenn man dann später wieder ins normale Essen kommt, kann es sein, dass der Körper einfach so massiv langfristig geschädigt ist, dass das nicht mehr zurückkommt. Mhm. Es kann Haarausfall geben, Osteoporose, Nierenschäden, Herz-Kreislauf-Störungen.
Was ist Osteoporose?
Osteoporose ist, wenn die Knochen porös werden.
Ah, okay.
Na, also die werden, sind dann instabil, weil die einfach auch nicht genügend Kalzium und sowas bekommen.
Okay, verstehe.
Die können Herz-Kreislauf-Störungen bekommen, Störungen vom Magen-Darm-Bereich, Zahnschäden können die kriegen. Also es können natürlich auch psychische Veränderungen wie Depression, Ängste und Selbstverletzung kommen. Das hast du ja eben auch mit dem Beispiel gesagt, ne? Das Mädel wird mit Sicherheit auch Ängste entwickelt haben, wenn die da an einem Regal vorbeigeht und schon Angst vor Joghurt hat. Das wird sich mit Sicherheit auch in anderen Bereichen gezeigt haben. Ich hatte ein Mädchen, die hat eine massive Sozialphobie entwickelt, weil die auch nicht mehr rausgehen wollte. Und eigentlich kann man da nur mit stationärer Therapie gegenwirken, also Ernährungsberatung, Einzeltherapie und Familientherapie. Und ich finde es immer super, super, super wichtig, herauszufinden, woher diese Essstörung kommt. Mhm. Wir werden da später nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber jeder hat ja seine eigenen individuellen Gründe. Und ich bin überzeugt davon, dass man nicht nur die Essstörung behandeln kann, wenn man nicht verstanden hat, woher. Vielleicht erinnert ihr euch an den Fall bei Angststörungen, die Folge noch nicht gehört haben. Da geht es darum, dass ich eine Klientin hatte, die ich kennengelernt habe, weil sie eigentlich eine Essstörung haben sollte. Und als wir dann so ein bisschen an die Ursachen gegangen sind, war klar, sie hat eigentlich eine Angststörung gehabt. Und wenn wir da nicht hingekommen wären, dann hätten wir ja nie des Rätsels Lösung finden können. Und so finde ich das halt auch bei Essstörungen. Man muss halt verstehen, warum die Person gegenüber sich dafür entschieden hat oder da reingerutscht ist. Und dann kann man auch gucken, okay, ne, das ist halt so wirklich die Basis, dass das vielleicht auch präventiv nicht mehr passiert. Nur natürlich muss man auch ganz klar sagen, wenn die kurz vorm Hungertod sind, ist dafür jetzt nicht, also ist das jetzt nicht die Priorität. Ne? Da geht es darum, die aufzupäppeln, dass die nicht verhungern.
Ja, das habe ich auch in einem Beitrag gesehen, dass eine so unterernährt war, dass die Ärztin gesagt hat, ich weiß nicht, ob du es durch die Nacht schaffst. Und selbst da war es dem Mädchen nicht bewusst, wie ernst die Lage ist. Also es erzählt sie jetzt im Nachhinein, dass es sie zu dem Zeitpunkt nicht interessiert hat, was die Ärztin gesagt hat. Sondern dass sie sich nur dachte, ja komm, lass mich einfach in Ruhe.
Ja, die Krankheitseinsicht und den Willen, Anna loszulassen, sage ich dann immer, das muss leider gegeben sein, sonst beiße ich mir da auch echt die Zähne aus. Dann sonst verarschen die mich nach Strich und Faden. Ja. Und es tut mir so leid für die Eltern. Und ich bin immer, ich leide da echt auch für die Eltern mit, weil man einfach so ohnmächtig ist, weil die dann auch oft schon ein Alter haben, dann kann man es nicht kontrollieren, wenn die das selber nicht wollen. Und diese Drehtürpatienten, was du eben auch benannt hast, das kenne ich natürlich auch, ne? Das ist, die gehen 3-4 Mal in die Klinik, bis die bereit sind, wirklich was zu tun. Und andere sind auch, ich habe jetzt gerade ein Mädchen, die will aufhören, Kalorien zu zählen. Und dann fragt die mich, wie soll ich das machen? Ich will aufhören, Kalorien zu zählen und jetzt über die Ferien will ich das nicht mehr. Und es nervt mich und ich will es loslassen und ich bin unfassbar stolz auf dieses Goldkind, dass sie das nicht mehr will. Und dann sagt die, aber es sitzt so tief, ich sehe einen Apfel und sage so und so viel Kalorien. Weil das natürlich auch Teil Ernährungsberatung der Therapie war. Die wissen haargenau, wie viel was an Kalorien hat. Das ist irre. Also das ist irre, die wissen alles. Die können dir sagen, wie viele Kalorien das alles hat. Das alles Mögliche. Weil die das in den Kliniken ja auch lernen. So, und dann hat die 2 Jahre lang Kalorien gezählt und will das jetzt nicht mehr, was ein unfassbarer Erfolg ist. Aber das ist ja kein bewusster Prozess. Dann sagt die zu mir, wie soll ich das denn machen? Dann sage ich, und nächste Frage bitte.
Aber wieso lernen die das in den Kliniken?
Ja, Mimi, wenn du das Fass jetzt aufmachen willst, dann sind wir hier wirklich noch in 5 Stunden dran.
Aber das kommt mir gerade irgendwie widersprüchlich vor, weil ich dachte, in den Kliniken sollen die lernen, eben nicht mehr Kalorien zu zählen.
Die sollen in den Kliniken lernen, bewusst und ordentlich zu essen. Die kriegen, also Teil des Therapieplans ist es, 5 Mahlzeiten am Tag, geregelte Mahlzeiten, eine Mahlzeit darf so und so viel Kalorien haben, überhaupt nicht nachzudenken, sondern einfach zu essen. Manche haben seit einem halben Jahr exakt die gleichen Mahlzeiten, weil Essen nicht Spaß macht. Essen ist nur da zum Überleben. Und dann müssen die natürlich wissen, die müssen dann mindestens, ich sag jetzt mal 2000 Kalorien am Tag essen, dann müssen die wissen, wie die an die 2000 Kalorien drankommen. Das ist eigentlich der ursprüngliche Grund dafür, der ja eigentlich gut ist, aber das hat halt auch leider eine andere Seite.
Mhm. Ich habe auch gesehen, und das fand ich auch interessant, dass die in den Kliniken ein Zeitlimit bekommen, in welchem Zeitraum gegessen haben müssen, weil die sonst anfangen, rumzustochern und das herauszuzögern und so.
Ich habe einmal gesehen, das war noch relativ, da war ich noch relativ neu in dem Thema drin. Das fand ich auch so eindrücklich. Da hat ein Mädchen den ganzen Tag nichts gegessen und die sollte einen Joghurt essen und die hat einen Löffel geschafft und ist danach völlig zusammengebrochen, weil die überzeugt davon war, die schafft den Löffel nicht, den anderen. Und die Eltern haben dann halt noch gesagt, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Da habe ich gesagt, nee, die muss jetzt in die Klinik, jetzt ist vorbei hier. Ja, aber wenn die jetzt 2 Stunden da sitzt, dann hat die den Joghurt drin. Ja, aber da reden wir auch noch drüber, was das mit der Rollenverschiebung mit den Eltern macht. Das ist einfach völlig katastrophal alles. Da kommt man alleine nicht raus, weil das verschiebt sich alles. Gut, dass wir schon ein paar Themen angesprochen haben. Da werde ich mich nämlich dann immer wieder auch so ein bisschen drauf beziehen müssen.
Das war jetzt zu Anorexie. Vieles, was wir jetzt schon gesagt haben, passt auch auf die anderen Essstörungen zu. Aber um jetzt nochmal die anderen beiden zu definieren, über die wir ja auch dann später noch sprechen werden, lass uns über die Bulimie sprechen, über die sogenannte Essbrechsucht.
Bulimia nervosa.
Schon wieder nervosa.
Ja, wirklich. Die sind alle nervös, die Nervosa.
Die sind alle nervös. Und bei Bulimie muss ich sofort an Diana denken, irgendwie. Weil sie ja Bulimie hatte oder gehabt haben soll. Ich weiß nicht, ob das bestätigt ist. Sie wird auf jeden Fall immer so dargestellt, dass sie Bulimie hatte. Und das ist irgendwie so die bekannteste Person, die ich kenne, die Bulimie gehabt haben soll. Genau, Bulimie ist euch mit Sicherheit ja auch ein Begriff. Also wenn Menschen das Gegessene danach wieder erbrechen, damit sie eben nicht zunehmen. Das ist jetzt, sage ich mal, ganz kurz zusammengefasst, worum es geht. Aber auch das ist natürlich sehr viel vielschichtiger.
Das Durchschnittsalter an Bulimie-Erkrankten ist zwischen 16 und 18. Und leider ist es so, dass laut Studien die Hälfte zuvor magersüchtig waren.
Mhm. Interessant.
Das ist dann quasi so the next step für einige.
Aber warum?
Na, weil sie ja dann essen. Dann essen sie ja zumindest. Das Ding ist, das habe ich jetzt auch mit einer Jugendlichen, es ist tatsächlich bewiesen, dass wenn du ganz lange auf was verzichten musst, dass dein Körper ja dann erst recht Bock darauf hat.
Okay, verstehe.
Dein Geist ist aber ja noch nicht geheilt. Du willst ja trotzdem noch schlank sein. Aus verschiedenen Gründen. Und ich habe jetzt mit einem Mädel, die hat totale Panik, weil die totale Heißhungerattacken hat und ich eigentlich mit ihr dabei bin, zu gucken, dass sie ohne feste Essenszeiten essen soll und so selber wieder ein Gefühl dafür kriegen soll, was normales Essen ist und wie viel das ist. Und die sagt, das kann ich nicht machen, Frau Kutsch. Wenn ich das mache, dann in ihren Augen hat sie 5000 Kalorien am Tag, die sie zu sich nimmt, weil sie nur auf Scheiße Bock hat. Ja, klar. Die hat sich das ja auch Ewigkeiten verwehrt. Mimi, weißt du noch, wie ich meinen ersten Wein nach der Schwangerschaft und nach der Stillzeit getrunken habe? Du warst dabei.
Mhm.
Nicht nur, dass ich sofort Knülle war, aber ich habe es, das war eine Geschmacksexplosion. Ne? Und das ist einfach normal. Der Körper versucht dann ganz normal wieder die Gelüste und dann wird das Zucker wird dann noch intensiver geschmeckt und dann haben die so einen gewissen Zeitraum, wo die richtig Bock auf alles haben, worauf die sich selber quasi jahrelang verzichtet haben und das macht ihnen natürlich super Angst.
Mm.
Und einige gewähren sich das, sind aber im Kopf noch nicht so weit und dann kann es natürlich sein, dass die dann in die Bulimie rutschen. Aber gesellschaftskonformer sind, weil der Körper nicht ganz so krank aussieht wie vorher. Das ist das Gefährliche.
Ja, diese Essanfälle ist ja ein Hauptsymptom der Bulimie. Also, dass die Menschen Fressanfälle bekommen und das dann quasi danach wieder erbrechen.
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig in der Gesellschaft und in Filmen wird das so dargestellt, dass wenn die normales Essen haben, dass die danach dann auf die Toilette gehen, um sich zu übergeben. Das würde dann eher so zu den nicht näher bezeichneten Essstörungen gehen, weil da ist es zum Beispiel so, dass es alle Anzeichen von Bulimie gibt, aber dass es zum Beispiel weniger als zweimal die Woche passiert oder weniger als 3 Monate oder bei jedem Essen, aber nicht nach so einem Fressanfall. Das ist ja dann auch nicht gesund, aber das ist dann tatsächlich nicht diese Bulimie im klassischen Sinne.
Was ist denn die Bulimie im klassischen Sinne? Also wenn wir das jetzt mal definieren, die Hauptsymptome.
Also laut Diagnostik soll es mindestens 3 Monate gehen und im Schnitt 2-mal pro Woche sollen die das machen. Also diese wiederholten Essattacken mit dem Drang, sich danach zu übergeben. Und diese kompensatorische Verhaltensweisen, die wir eben noch gesagt haben, die sind auf jeden Fall auch darin enthalten. Und diese Fressattacken sind in kurzer Zeit schnell und unkontrolliert Schlingen. Also die essen dann nicht gemütlich, sondern die setzen sich vor den, vor die Süßeskiste oder vor den Kühlschrank und schlingen alles super unkontrolliert und auch in ekelhaften Kombinationen manchmal in sich rein. Um dann totalen zusammen Mental Breakdown zu kriegen, weil sie ja so viel Kalorien zu sich genommen haben. Und dann machen die sich Einläufe, machen Fastenkuren, machen Entwässerung und kotzen. Die haben eine krankhafte Furcht, dick zu werden. Sie definieren über die Figur und über ihr Körpergewicht extrem ihren Selbstwert. Und das Traurige ist, dass es bei den Betroffenen oft noch später bemerkbar wird, weil die natürlich anstreben, sehr dünn zu sein, aber häufig es noch nicht so krankhaft sind wie die klassischen Magersüchtigen. Und dass es auch super schwierig ist, da eine Akzeptanz zu kriegen. Ich hatte mal ein Mädchen, die habe ich eigentlich wegen was ganz anderem betreut und irgendwann ist mir aufgefallen, dass sie so diese klassischen Symptome hatte in der Zeit. Die hatte krasse Gewichtsschwankungen. Innerhalb von Monaten hat die krass zu- und abgenommen. Sie hatte ein super niedriges Selbstwertgefühl, hat mit mir nie zusammen gegessen und hatte immer so eine innere Anspannung, wenn es um Essen ging. Also irgendwie ganz komisch. Ich habe sie nie kotzen sehen und das auch nie selber mitbekommen. Sie hatte eher so depressive Tendenzen. Und irgendwann habe ich gedacht, ach komm, ey, frag sie einfach mal. Und dann kam halt raus, dass sie das schon Ewigkeiten macht. Und die Eltern hatten leider, die waren völlig überfordert damit und hatten gar keinen Blick dafür, weil sie halt nicht krank aussah. Und dann haben die mich ausgelacht. Aber leider war das Mädel halt dabei und die haben es überhaupt nicht ernst genommen. Ne?
Oh nein.
Ach bitte. So nach dem Motto, ach bitte, Özlem, gucken Sie sich, also, das wäre mal gut, eine kleine Essstörung, hohohoho. So war
ach,
das.
Ach du Scheiße.
Ja, ja, richtig crazy, richtig crazy. Da bin ich auch in meiner Manier ein bisschen sauer geworden. Özlem hatte tatsächlich ich habe ja so eine kleine Macke. Ich erfinde ja immer gerne irgendwelche Syndrome. Da habe ich meine Kollegen auch schon das eine und andere Mal um den Verstand oder zum Lachen gebracht. Oder einer hat auch schon mal gegoogelt, weil ich irgendein Symptom erfunden habe, was er dann googeln wollte. Und dann so, Sarah, ich habe es nicht gefunden. Ja, kannst du auch nicht, habe ich auch erfunden. Ernsthaft? Hat er sich aber nicht getraut, in dem Moment zu sagen. Das ist genauso wie das Plumento-Pferd. So, kennst du das Plumento-Pferd? Ja, ja, klar. Ja, Blumentopferde, du Trottel. Ups. Ja, so ein ähnliches Phänomen war das. Und der habe ich dann auch dieses, für mich heißt das dieses Non-Color-Syndrom. Die hat keine Farbe. Die ist wie keine eigene Farbe. Jeder von uns hat für mich eine eigene Farbe. Und die, die keine haben, versuchen sich halt ständig anzupassen. Sind wie ein Salamander. Ne? Und sie hat unfassbar versucht, sich anderen anzupassen und auch den Anforderungen anderer sich anzupassen. Die wusste gar nicht, wer sie ist, was sie gut kann. Und hat deswegen immer wieder versucht, wenigstens das zu kontrollieren. Wenigstens darin gut zu sein.
Das habe ich in dieser Reportage auch gehört. Das hat auch ein Mädchen gesagt, dass sie für sich auch das Gefühl hatte, wenigstens das kann sie, wenigstens das schafft sie. Also das ist das, in dem sie gut ist, da hat sie ein Erfolgsgefühl, wenn sie sieht, okay, sie hat jetzt wieder abgenommen, das ist quantifizierbar und das ist für sie ein Glücksgefühl und dann merkt sie einfach, ja, darin bin ich gut und das kann ich.
Genau, absolut. Mhm. Das haben einige, weil dieser hohe Leistungsdruck, wo wir bei der Anorexie auch drüber gesprochen haben, der ist natürlich so unfassbar hoch und unvorstellbar nicht erreichbar, der so tief drin sitzt, dass sie oft das Gefühl haben, okay, ich versage überall. Naja, irgendwann ist es halt auch die Essstörung, die einem dabei nicht wirklich dienlich ist. Mm. Weil du keine Kraft hast, weil deine Gedanken sich nur ums Essen drehen. Und das ist halt echt so ein Negativkreislauf. Und dann wollen die halt wenigstens das perfektionieren.
Ja. Mm.
Ja. Also Merkmale und Symptome, da habe ich gerade schon bei dem Özlem-Fall ein paar erzählt. Also diese Gewichtsschwankungen sind sehr klassisch. Essattacken natürlich, Erbrechen. Das Gefühl der Isolation, Langeweile und inneren Leere. Die finden oft Scham und Schuldgefühle, weil die halt wirklich heimlich richtig fressen und sich dadurch noch weniger wertig fühlen, weil sie es wieder nicht geschafft haben, eine Diät durchzuhalten. Wieder nicht geschafft haben, ihrem Ideal zu entsprechen. Also das ist ein anderer, wirklich sehr furchtbarer Kreislauf als bei der Anorexie. Die haben ein niedriges Selbstwert, habe ich auch schon gesagt. Die haben viele Emotionen wie Frust, Angst, Wut. Die neigen oft auch zu einem Substanzmissbrauch. Das ist bei den anorektischen Mädels häufig nicht so, weil die viel zu selbstkontrolliert sind dafür, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach. Genau.
Mhm. Ja.
Und die Langzeitfolgen, ja, ne, das ist halt viele, viele Schäden durchs Erbrechen, ne? Muskelkrämpfe, Herzrhythmusstörungen, Verstopfungen, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, Verätzungen des Rachens und der Speiseröhre, krasse Zahnschäden, Nierenschäden, ja, Mineralverluste und ständige chronische Müdigkeit. Also das ist auch wirklich richtig heftig, was die Säure da alles kaputt macht.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn ein Mensch, der an Bulimie erkrankt ist, in eine Klinik kommt. Wie zur Hölle wird es da kontrolliert, dass die das nicht auskotzen?
Ständige Überwachung.
Aber auch im Bad?
Ja, sicher.
Ach,
sonst wäre es ja witzlos.
Ja, aber das habe ich mich eben auch gefragt, als ich die Doku geguckt habe. Weil bei Magersucht ist es ja irgendwie einleuchtend, weil das, was die essen, so, das bleibt dann ja auch irgendwie drin. Und wenn sie es dann schaffen, das zu essen, dann okay, ist das ja schon mal ein Step. Aber bei Bulimie ist das
Die essen und direkt danach gehen die kotzen. Die gehen ja nicht 2 Stunden später kotzen. Das heißt, es ist eigentlich sehr leicht zu überprüfen.
Ah, okay, verstehe.
Da muss man halt die Toiletten dann halt besser im Blick haben und so, ne? Oder dann dürfen die halt danach dann nicht direkt vor die Tür gehen oder so. Aber das ist ja eigentlich sehr klar, weil die direkt danach ja den Drang verspüren.
Mm.
Es gibt natürlich auch Schlösser vor den Kühlschränken.
Die haben kontrollierte, für diese Fressattacken da.
Genau, die haben kontrollierten Zugang zum Essen, ja.
Boah, aber also trotzdem irgendwie, es gibt da auch einen Film, den muss ich nochmal raussuchen. Da geht es auch darum, dass ein Mädchen in so ein Haus kommt. Das ist wie so eine Art Wohngruppe, wo auch essgestörte Mädchen leben. Und da ist auch eine, die an Bulimie erkrankt ist und die trinkt dann auch Putzmittel und sowas, damit sie kotzt.
Das ist dann eher so ein bisschen, ja, das kann auch so ein bisschen Pika-Syndrom sein, ne? Haben wir ja eben kurz besprochen. Mm.
Aber sie hat das halt explizit gemacht, um halt zu brechen. Also.
Ja, das ist krass. Das, ja. Also ich habe auch bei der Erwachsenenstation hier im Uniklinikum Aachen, das ist so eine gemischte Station in der Psychiatrie, wo halt auch Borderliner, Bipolare oder Suizidale sind mit Essstörungen. Und die Essgestörten, die werden von allen so ausgegrenzt, weil die das nicht ertragen können. Also ganz oft höre ich, boah, die Essgestörten sind die schlimmsten. Mm. Weil die so eine gewisse, ich kann das gar nicht beschreiben, weil die so viele Tricks auf Lager haben, um nicht zu essen und um den anderen auch das Essen zu vermiesen. Also die anderen haben keine Lust, mit denen an den Essenstisch zu setzen. Das ist ja total furchtbar, weil die sagen, boah, nee, die vermiest mir das Essen mit.
Mm.
Und das ist natürlich, also das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Dynamik, ne, obwohl man da gesund werden soll. Aber es gibt auch tatsächlich Phänomene. Da ist ein Mädel von mir mit 16 mit hochsuizidalen Gedanken eingeliefert worden und die kam mit einer schönen Essstörung und selbstverletzendem Verhalten wieder raus.
Ach nee.
Ja, weil hat sich halt dann angepasst und hat sich dann, war natürlich eh schon super verletzlich und zu dem Zeitpunkt waren halt dann super viele Essgestörte. Das kann man ja vorher nie wissen.
Och,
und die haben
mir
dann schön gezeigt, wie es geht.
Also warum Leute essgestört werden, da sprechen wir in Teil 2 nochmal genau drüber. Das finde ich nämlich auch höchst interessant, weil das nämlich ganz schön schnell gehen kann. Fand ich sehr erschreckend, aber ja.
Deswegen habe ich ja so eine Panik. Ich und Kontrollverlust und dann noch meinen Kindern gegenüber. Mm. Alter Schwede, das wird für mich einfach so Horror. Lass uns zum Abschluss des heutigen Teils bitte noch kurz über Binge-Eating sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also das will ich auf gar keinen Fall unterschlagen, weil, wie gesagt, ich das ja überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, diese Essstörung. Deswegen bitte, Binge-Eating. Binge-Eating, ich finde es lustig, dass es Binge-Eating heißt, also auch auf Deutsch. Da gibt es anscheinend keinen deutschen Begriff für. Also,
das hat auch nichts Nervöses, ne? Nichts Nervosa.
Da ist nichts Nervosa, ja, genau. Nee. Also die Übersetzung von Binge-Eating, ihr kennt ja vielleicht so ein bisschen dieses Binge-Watching, wenn man quasi eine Serie hintereinander wegsuchtet, das ist quasi der gleiche Begriff. Also Binge bedeutet so viel wie, ja, wie Gelage oder sowas, ne? Also Fressgelage, Binge-Eating, hintereinander sehr viel essen. Diese Binge-Eating-Störung ist die einzige von den dreien, die wir jetzt hier besprechen, wo die Menschen nicht krankhaft abnehmen.
Ja, und auch nicht das Ziel ist, abzunehmen.
Genau, genau, wo Abnehmen nicht das Ziel ist, genau.
Die Betroffenen neigen sogar eher zu Übergewicht.
Mhm.
Und die machen halt keine gewichtsreduzierenden Maßnahmen, also auch kein kompensatorisches Verhalten, ne?
Mhm.
Und die Erstmanifestierung ist zwischen 20 und 30 Jahren ungefähr.
Mhm.
Genau, also das ist dann nochmal, ne, wir sind jetzt quasi immer weiter ins Alter gegangen. Erstmal Grundschule 14, dann 16 bis 18 und jetzt 20 bis 30.
Mhm. Im Schnitt natürlich, ne? Also,
im Schnitt, ja, ja alles ja. Bitte, nicht alles so. Das kann man tatsächlich in der Pädagogik und in der Psychologie nicht. 1+1 kann auch mal 5 sein und nicht 2.
Ja.
Ne? Das macht es so spannend und so kompliziert. Und die Diagnostik ist so, dass es also seit mindestens 6 Monaten und im Schnitt 2-mal pro Woche passiert. Diese wiederholenden Essattacken, die aber nicht normale Essattacken sind. Also, ich hatte mal eine Mutter, die war so süß, die kam zu mir und hat gesagt, ich weiß es jetzt, ich weiß jetzt, was mein Problem ist. Ich bin Binge-Eater.
Mhm.
Ich so, was? Wie kommen Sie denn darauf? Kutsch, ich sag Ihnen eins. Jeden Abend esse ich meine Packung Toffifee. Jetzt hat das Ding einen Namen, ich weiß Bescheid. So, es hat ein bisschen gedauert, um mir einzutrichtern, dass das nicht Binge-Eating ist, weil Binge-Eating sind Massen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was das an kalorischen Berge sind. Die haben eine körperliche Sättigung völlig verloren.
Mhm.
Also die essen bis zu 3.000 bis 5.000 Kalorien in einer Fressattacke.
Mhm.
Die essen eine Toffifee-Packung, da lachen die sich kaputt drüber.
Hm.
Also die essen auch tatsächlich Mayonnaise aus einem Glas dann.
Hm.
Ne? Also völliger Kontrollverlust.
Hm.
Es ist total krass. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, guckt mal im Internet. Da, also ich war auch ein bisschen fassungslos. Ich dachte schon, es wäre viel, was ich mir ausgemalt hatte. weil ich so ein bisschen bei Bulimie war, aber das ist nochmal ein Next Level einfach. Das ist, und es tut mir so leid, weil man da wirklich sieht, was das wirklich für ein krasser Kontrollverlust ist.
Und dazu kommt ja noch, dass die das dann nicht mal genießen können. Nee, es ist genau. Ja nicht mal so, dass die sich denken, boah geil, ich hau jetzt richtig rein, ich bestell mir 5 Pizzen und 3 Burger und dann genieße ich das richtig, sondern die hassen sich dann selbst. Die finden das selbst eklig und das ist von total negativen Gefühlen begleitet und von Schuldgefühlen. Und das ist ja wirklich Worst-Case-Szenario, wenn du dir schon so viel reinziehst, dass man das dann nicht mal genießen kann und dass man sich danach dann deshalb fertig macht.
Ja, absolut. Also das ist, ja, absolut.
Mm.
Manche denken auch, dass so ein Cheat-Day so etwas ist.
Ah,
das machen ja manche auch. Mhm. Ne? Und das ist es nicht. Also ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, 3000 Kalorien ist totaler Quatsch. Ich glaube, bis zu 10.000 Kalorien innerhalb von 2-3 Stunden werden da gegessen. Ja, ja, das ist also, es ist, ja, ja. Also der Bauch tut dann auch richtig weh. Und die haben so ein Ekel, so ein Schamgefühl. Und das ist nichts mehr Schönes dabei.
Mhm.
Also wie du schon gesagt hast, die essen dann 4 Pizzen, 2 Hamburger, 3 Pommes, 4 Tüten Chips. Also das ist einfach unglaublich, was die sich da reinhauen. Bis zu 10.000 Kalorien.
Ja, und der Unterschied zum Cheat Day ist natürlich, dass Leute sich extrem auf den Cheat Day freuen, das richtig genießen, sich da mal richtig was gönnen, weil sie irgendwie 2 Wochen lang Fitness durchgezogen haben oder so und da auch dann nicht unkontrolliert fressen und nicht mehr aufhören können bis zu dem Punkt, wo sie Bauchschmerzen bekommen, sondern dass das wie so eine Belohnung ist, wo sie auch viel essen, aber nicht unkontrolliert bis zu einem ungesunden Maße. Also
ja, genau.
Hm.
Und die leiden natürlich extrem darunter, weil die ein super negatives Körperbild haben und sich super unwohl fühlen und selber aber überhaupt keine Idee haben, wie sie da rauskommen können.
Mm. Mm.
Die haben dann auch Komplexe und ein sehr schlechtes Selbstwert und machen sich selber total fertig und ja.
Mm.
Diese Essattacken ohne diese Gewichtsreduzierung, ne, dann diese extrem fettige falsche Ernährung und diese unregelmäßige Ernährung, weil die ja dann nichts, so gut wie nichts essen im normalen Alltag und dann halt diese bis zu 5.000 bis 10.000 Kalorien in diesen Essattacken.
Mm.
Und dann kriegen die da drüber hinaus natürlich auch depressive Verstimmung, ne?
Ja, und natürlich, wenn die dann halt, also durch dieses Essverhalten gehen natürlich ganz viele körperliche Symptome auch einher und körperliche Probleme dann, ne? Also
ja, und die können dadurch natürlich auch eine Angststörung entwickeln. Da sind wir wieder bei der Angst, ne?
Mm.
Die schämen sich und die essen, sind oft sehr zurückgezogen, isoliert, essen alleine, haben dadurch krasse finanzielle Schwierigkeiten auch, ne?
Ja, und warum Leute Binge-Eater werden, das erfahrt ihr in Teil 2, wo wir über ganz viel weiteres noch sprechen werden. Da sprechen wir sowieso über bei allen Essstörungen, die wir jetzt hier besprochen haben, also bei Magersucht, bei Bulimie und jetzt auch bei Binge-Eating, warum Menschen eine Essstörung bekommen, warum sie so eine Essstörung bekommen und wie man damit umgeht, wie die Familie davon betroffen ist, die Rolle der Eltern, das hatte Sarah ja eben schon mal angeteased und natürlich, was man präventiv machen kann. Das und viel mehr zu Essstörungen hört ihr in Teil 2 und da bekommt ihr dann auch unsere Rubrik wieder. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das setzen wir hiermit aus. In 2 Wochen könnt ihr euch den Teil 2 anhören zu Essstörungen. Wir haben, glaube ich, dieses Mal die richtige Entscheidung getroffen, dass wir 2 Teile draus machen, weil wir hätten hier, glaube ich, echt 5 Stunden aufgenommen ansonsten.
Boah, definitiv. Vor allen Dingen haben wir uns voll vorgenommen, ja, okay, wir machen 2 Folgen, ja, weil dann sind die alle beide eine Dreiviertelstunde. Oh Mann.
Hat super geklappt. Aber gut, Ist ja egal. Also ich finde, es war gut so. Es war extrem interessant. Und ich bin mir sicher, du hast auch jetzt immer noch das Gefühl, dass du so viel nicht gesagt hast und dass du noch viel mehr hättest.
Ich muss mein Sätzchen wieder sagen. Ne?
Ja.
Ich hoffe, es reicht euch. Ich habe das Gefühl, ich habe die Hälfte nicht erzählt, aber ich hoffe, ihr habt zumindest einen Einblick in das Thema bekommen.
Genau, genau. Ja. Nee, also ich denke mal, wir haben das schon ganz gut hinbekommen. Wir haben ja bei Anorexie sehr viel gesprochen, was auch auf die Bulimie zutrifft zum Beispiel. Genau. Also ja, Leute, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es weitergeht mit dem Thema Essstörungen. Und ich hoffe, ihr habt bis dahin eine gute Zeit. Und wir hören uns. Tschüssi.
Tschüssi.